Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Passt, wir laufen eh schon, also wenn du sagst, herzlich willkommen.
Passt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum Race Across America 2026.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, ihr werdet es merken, wir sind nicht zu unserem üblichen Termin erschienen, aber wir haben uns gedacht, wir haben kein Daily Special gemacht, aber wir möchten ganz, ganz aktuell vom Ram berichten und deswegen haben wir jetzt gewartet, bis der Philipp Kaider im Ziel ist und nehmen jetzt direkt live auf. Also er ist vor kurzem ins Ziel gefahren, wir nehmen jetzt auf und ihr werdet es dann gleich hören von uns.
Wahrscheinlich sogar ungeschnitten. Das haben wir bei den Specials die letzten Jahre einmal behauptet und der Lukas hat gesagt, es war sehr viel zum Schneiden. Aber hey, wie geht's dir? Wie ist dir die letzten Tage gegangen? Beim Daumendrücken, beim Mitverfolgen, beim Zwischenzeiten hochrechnen?
Ja, also es war, wir haben kein Daily Special gemacht, weil wir beide gesagt haben, wir haben nicht die Kapazität und die Zeit, das zu machen und uns voll reinzufuchsen, aber sobald das RAM läuft und sobald der Ticker an ist und die Live-Map, dann bin ich voll drin und schaue mir das genau an und zu jedem Checkpoint und zu jedem Streckenabschnitt fällt mir irgendeine gute Geschichte ein oder eine schöne Erinnerung. Also wenn RAM ist, bin ich immer voll drin. Also es ist wirklich jedes Jahr, obwohl wir gesagt haben, wir machen eigentlich nichts. Wir haben auch jetzt nichts gemacht, kein Content, aber ich war voll drin.
Vielleicht holen wir alle ab, die jetzt das RAM noch nicht so gut kennen oder die letzten Jahre nicht bei den Specials dabei waren. Also kurz gesagt, nonstop 5000 Kilometer von der West- zur Ostküste der USA. Das Rennen startet in Oceanside, Kalifornien. Man kommt bald in die Wüste, hat dann unglaubliche Temperaturen, überquert dann die Rocky Mountains. 3300 Meter Höhe ist der höchste Pass in Colorado, der Wolf Creek Pass. Dann geht's tagelang flach dahin, immer mit Wind von rechts, also Südwind, so eine Mischung aus Gegenwind und Seitenwind, das ist immer dasselbe. Und wenn man dann den Mississippi überquert, noch circa zwei Drittel der Strecke, dann wird's eigentlich ja, richtig schwer ist vielleicht das falsche Wort, weil es ist das ganze Rennen richtig schwer.
Aber dann
ekelhaft, dann summieren sie halt Schmerzen, Strapazen, Schlafentzug, es wird viel Verkehr, es wird dichter besiedelt, es wird stressig und dann wird es nochmal richtig hügelig, diese Rolling Hills und in den Appalachen zwar keine hohen, aber extrem steile Anstiege, bevor man dann an die Ostküste Richtung Ziel kommen, das wir ja nicht mehr in der Form kennen, weil bei meinen 9 Teilnahmen und bei deinen 4-mal im Betreuerteam war das Ziel in Atlantic, nicht in Atlantic City, sondern in Annapolis.
Genau, ehemalige Hauptstadt der USA, guter Fun Fact. Also für Annapolis.
Für ein paar Wochen oder Monate war Annapolis die Hauptstadt, gell? So eine genau. Übergangslösung.
Nicht Atlantic City, aber Atlantic City ist natürlich das Legendärere. Also die ersten paar Austragungen haben am Empire State Building das Ziel gehabt, dann eine Zeit lang Atlantic City, dazwischen auch zwei Austragungen, glaube ich, in Florida das Ziel. Das
waren ja, so in Savannah war es auch mal ganz am Golf von Mexiko. Aber darf man das jetzt noch sagen, oder?
Ja.
Damals war es definitiv das Golf von Mexiko, heute weiß man das nicht mehr so genau, wie man das sagen
muss. Und jetzt wieder Atlantic City, was ich schon das legendärere Ziel finde, aber die Strecke ändert sich dann für die letzten paar hundert Kilometer, sonst ist sie über die Jahre, also die letzten 10 Jahre, hat es so kaum Veränderungen gegeben.
Genau, minimalste Veränderungen hier und da, Baustellen oder Straßen, die man nicht mehr fahren möchte wegen Verkehr oder da gibt es vielleicht hier und da eine kleine Alternativroute, aber grundsätzlich zu 95% ist sie seit Jahren gleich und das macht halt auch die Faszination irgendwie aus. Natürlich sind Ultracycling-Rennen spannend, die immer neue Strecken haben und immer neue Erlebnisse bieten. Aber genauso spannend finde ich, wenn du immer die gleichen Strecken hast. Du hast historische Vergleiche, du kannst mit den Zwischenzeiten, weiß ich nicht, aus 40 Jahren Ram-Geschichte das irgendwie vergleichen und auch die Finish-Zeiten, die bis zu dem Jahr, wo ich in 7 Tagen 22 gefahren bin, hat der Streckenrekord aus 1985 gehalten. Also der hat fast 30 Jahre lang gehalten, trotz der technischen Weiterentwicklung. Und das sind dann schon ganz, ganz spannende Fakten, die halt nur deswegen möglich sind, solche Vergleiche, weil die Strecken in den wichtigsten Zügen immer gleich bleibt.
Genau. Und was auch gleich bleibt, Österreicher gewinnt.
Ja, die österreichische Vormachtstellung beim Ram ist wieder mal unterstrichen worden. Der Philipp Keider hat es geschafft zum zweiten Mal in Serie. Und das war ein Wahnsinnsrennen. Also die offizielle Siegerzeit ist 8 Tage, 18 Stunden und 58 Minuten. Und damit ist er deutlich schneller als letztes Jahr, so 3 oder 4 Stunden. Das habe ich jetzt nicht, zu meiner Schande muss ich das eingestehen, nicht herausgesucht. Aber das ist eine super Leistung und das war eigentlich von Anfang an, spannend war es nie, das kann man sagen. Also spannend im Sinne von Kampf um Platz 1.
Genau, aber es ist halt jetzt, wenn man das auf der Live-Ticker-Sicht sieht oder wenn man nur dort watcht, dann schaut es halt sehr, sehr einfach unter Anführungszeichen aus oder man kann oder nach der Hälfte vom Rennen hat der Philipp 20 Stunden Vorsprung auf den zweiten und dann denkt man, okay, die Sache ist gelaufen, aber wenn man mal drin sitzt in so einem Pacecar oder so wie du am Radl sitzt, dann fühlt sich das nie keine Sekunde lang so an. Also ich war dreimal dabei, wo du gewonnen hast, wo wir genau diese Situation gehabt haben. Sehr, sehr früh, ein Riesenvorsprung. Und die Leute schreiben schon, ja, nur mehr fertig fahren oder sie steht eh schon fest, so auf die Art. Aber so ist es halt nicht. Wenn man drin ist, dann fühlt sich das nie so an und es ist richtig, richtig schwer. Und wenn man so über den, das ist so ein Wegpunkt, einfach über den Mississippi drüber fährt, dann sind es aber einfach nur 1000 Meilen. Und fahr mal 1000 Meilen und fahr mal 1000 Meilen, wenn du davor schon 5 Tage Radl gefahren bist. Also, das Fertigfahren ist immer richtig, richtig zart. Und mit so einem riesen Vorsprung, es mag von außen ausschauen, als wäre es eine gmade Wiesen gewesen, aber es ist richtig zach, einfach in jeder Sekunde. Es ist bis 2 Kilometer vor der Ziellinie immer noch zach. Also das ist, wenn man so nicht richtig drin ist, glaube ich, schwer zu verstehen, wenn man nur dort watcht. Da sieht man diesen riesen Vorsprung und schaut, das sind 20 Stunden Vorsprung. Da kann eigentlich nichts passieren, denkt man, aber das muss man halt wirklich zu Ende fahren.
Gerade dann, wenn der Vorsprung groß ist, kann noch viel eher was passieren, wenn man anfängt zu denken, ja, jetzt kann ich es ein bisschen lockerer nehmen oder jetzt kann ich längere Pause machen oder es fällt einfach ein bisschen die Anspannung ab. Das ist wahnsinnig gefährlich, dass man es dann irgendwie aus Überheblichkeit, aus Unkonzentriertheit vielleicht doch irgendwie unterschätzt, was noch passiert und es können Stürze passieren, es können Fehler passieren bei der Ernährung. Man kann einfach den Rhythmus verlieren und plötzlich kann das dann mal wahnsinnig schwierig werden. Also es ist ja bei uns so gewesen, umso größer der Vorsprung war. Einerseits bietet es natürlich zusätzliche Motivation, weil es beflügelt. Aber andererseits war das Motto immer auf keinen Fall schlampig werden, auf keinen Fall nachlassen, weil einerseits will man am Schluss irgendwie, dass es einfach zu Ende geht. Man will es nicht künstlich in die Länge ziehen, weil so richtig Spaß macht zum Schluss nicht mehr. Und andererseits besteht halt wirklich die Gefahr, wenn man dann aus seinem gewohnten Rhythmus ein bisschen ausbricht und es ein bisschen gemütlicher angeht, dass man dann einfach Einbrüche kriegt.
Ja, aber eben der Philipp, der war schon bei uns im Podcast, hört euch das an, der hat Er ist schon oft gescheitert, das haben wir letztes Jahr schon gesagt, als er gewonnen hat. Er hat sehr, sehr viel gelernt, er hat es sehr methodisch gemacht und sehr gewissenhaft und hat es wirklich phänomenal durchgezogen, muss man wirklich sagen. Also es war wirklich, wirklich beeindruckend und auch wenn man so seine Stories gesehen hat, natürlich postet man die Stories nicht, wo es einem scheiße geht, wo man jammert, wo man aufhören möchte, wo man weint. Aber er war schon gut drauf, das hat man auch gesehen, das ist nicht gespielt, das ist jetzt nicht für die Kamera. Und auch so, was man aus dem Team so gehört hat, das ist wirklich mit sehr, sehr guter Laune und sehr gut gelaufen einfach.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, jetzt, wo ich das Rennen nicht selbst gefahren bin und wenn ich daheim sitze und das eben beobachte und teilweise auch ein bisschen Kontakt habe mit den Leuten, die im Rennen sind, ich mache mir viel, viel mehr Sorgen, als wenn ich selbst am Radl sitze. Wenn ich selbst in der Vorbereitung drinnen bin und man spürt alle Eventualitäten durch, man überlegt sich einen Plan für die Höhenluft, wie man gesund über die Berge kommt, ohne dass man an der Lunge irgendwas hat, wie zum Beispiel Lungenödem, das ist mir zweimal passiert, wo ich dann zweimal aussteigen habe müssen. Die Hitze, es ist so brutal heiß und wenn man selber in dem Rennen ist, da hat man einfach einen Plan, da überlegt man sich, man ist an die Hitze akklimatisiert, man weiß, mit Betreuerteam gemeinsam mit dem Sportarzt, da gibt's einen Plan A, einen Plan B, einen Plan C, wenn irgendwas schlecht läuft, dann weiß man, wie man zu reagieren hat. Dann ist das nächste Thema mit der Ernährung. Du musst halt unglaublich viel zu dir nehmen. Essen, trinken, meistens in Form von Flüssignahrung, so an die 15.000 Kalorien pro Tag. Und das kann natürlich auch, die kann schlecht werden, du kannst nicht mehr genug aufnehmen, du hast vielleicht eine Unterversorgung oder ein Verdauungsproblem. Aber das heißt, es gibt so viele Dinge, die passieren können, das schiefgehen können, noch viel mehr als bei unsupported Rennen, weil du halt beim RAM noch viel mehr an dein Limit gehst, an dein körperliches. Sitzbeschwerden haben wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht gehabt oder Knieschmerzen. Es gibt so viele Dinge und trotzdem, wenn du das Rennen selber fährst, denkst du da am Start, ich bin auf alles vorbereitet und ich weiß genau, was zu tun ist. Aber mit ein bisschen Abstand und selbst wir, wo wir das selber miterlebt haben, man sitzt dann in Österreich, sieht es online und denkt sich, Wahnsinn, es ist der irre Wahnsinn, es ist so arg, wo es da alles schiefgehen kann. Und da hat man fast ein bisschen so, weiß ich nicht, Papa- und Mama-Gefühle, oder? Und macht sich Sorgen um seine Kinder, was die jetzt da für ein Blödsinn machen und was alles passieren
ja,
kann.
Ja, also genau das, was du sagst, also da dieses Autobahnstickel vor Jefferson City, also da war ich so nervös, einfach beim Dot-Watchen. Aber wie wir da mit dir gefahren sind, im Pacecar war ich da kein einziges Mal nervös oder ängstlich oder irgendwas. Aber jetzt im Nachhinein und von 3000 Kilometer Entfernung kommt es mir wild vor. Und denke ich mir, passt
ja,
einfach auf.
Ja, das ist echt irre. Und ja, und dann weiß man natürlich auch schon zum Beispiel, ich meine, es waren jetzt dieses Jahr nur 18 Teilnehmer solo und davon war eine Teilnehmerin. Das war die Pernil Kinnunen aus Dänemark. Und sie fährt aber sogar in der 60 bis 69 Jahre Kategorie. Und also insgesamt 18 Solos. Also das Starterfeld ist jetzt wieder ein Stückchen kleiner geworden. Das ist leider ein Trend, der seit ein paar Jahren halt irgendwie so halt einsetzt. Was sicher auch damit zu tun hat, dass es halt finanziell ein wahnsinnig großer Aufwand ist. Es ist sehr, sehr kostspielig. Du brauchst ein großes Betreuerteam. Und das alles auf die Beine zu stellen, ist wahrscheinlich für viele gar nicht mehr so erwünscht oder zumindest einfach auch kaum umsetzbar. Du scheiterst dann gar nicht an der körperlichen Fitness oder an der Fähigkeit mitzufahren, sondern eher an den Rahmenbedingungen, dass man das aufstellen kann. Aber eben, und in unter diesen 18 Solos war eben auch der Valerio Zamboni wieder und er ist jetzt schon Mitte 70 und wir kennen ihn, er ist ein Urgestein. Wir sind irgendwie alle Fans von ihm, weil er halt so hartnäckig ist und sich nicht unterkriegen lässt, auch vom fortgeschrittenen Alter. Aber er hat es die letzten Jahre nicht geschafft in der Zeit oder hat aufhören müssen und schneller werden wird man mit Mitte 70 nicht mehr. Und ich denke mir halt, es ist, was alles passieren kann. Er kann am Rad einschlafen, er kann stürzen, er kann einfach Probleme kriegen in der Hitze. Und genau diese Probleme hat er alle schon gehabt. Und deswegen macht man sich aus der Ferne noch mehr irgendwie Kopf zu brechen, ob alles gut gehen wird. Und der Valero ist jetzt bei 2/3 der Distanz und immer noch am Kämpfen um die Karenzzeit in 12 Tagen hoffentlich oder 13 Tagen für seine Alterskategorie hoffentlich zu schaffen.
Werbung.
Die meisten Anmeldungen für die Saison 2026 sind jetzt schon abgeschlossen und vielleicht haben die ersten schon ihre Einladungs-E-Mails bekommen und sind dann bei der Finalisierung ihrer Anmeldung draufgekommen. Die allermeisten Rennen verlangen einen Versicherungsschutz, um sich final anmelden zu können.
Und selbst wenn keine Versicherung vom Rennveranstalter verlangt wird, muss ich sagen, ist es halt auch in meinem Interesse, dass ich in der Hinsicht gut abgesichert bin, weil ich meine, wer hat nicht schon mal einen Sturz gehabt oder einen Raddiebstahl oder eine Verletzung und dann muss ich mich nicht auf die Rennleitung verlassen, sondern da möchte ich mich selbst absichern.
Und genau dafür gibt es die Allianz Ultraschutz, die Fahrradversicherung speziell für Radfahrerinnen von Radfahrerinnen, weil der Jakob und der Konrad sind selbst aktive Radfahrer und kennen die Probleme, die damit einhergehen. Verletzungen oder, wenn es glimpflich ausgeht, nur unter Anführungszeichen Materialschäden. Und gegen das alles kann man sie mit der Allianz Ultraschutz absichern.
Wer von uns hat das nicht schon mal gehabt, dass irgendwas schiefgegangen ist beim Radlfahren und dann schaut man manchmal blöd, dass dann plötzlich die Standardversicherungen das nicht absichern. Und vor allem, wenn es innerhalb eines Rennens ist, steigen fast alle aus. Und deswegen finde ich jetzt, das, was der Jakob und der Konrad anbieten, und das wird wirklich individuell maßgeschneidert, das ist jetzt nicht so ein Online-Formular, wo du irgendwas eingibst und dann bezahlst du für irgendeine Versicherungsleistung, sondern das ist echt Anfrage, dann wird Kontakt aufgenommen, dann checkt man kurz die Situation, dann wird individuell geschaut, was kann man am besten machen und dann ist man für einen Betrag von 3,80 Euro im Monat dabei.
Nicht nur Rennen, sondern auch normale Bikepacking-Abenteuer sind damit abgedeckt. Mehr Infos zur Allianz Ultraschutz gibt's auf www.ultraschutz.de. Werbung Ende. Ja, was auch total arg war wieder beim Dotwatchen ist, wie lang sie das letzte Drittel einfach zahlt. Also gefühlt, die ersten 2 Drittel sind gefühlt so schnell vorbei, da ist richtig Tempo drin. Und dann wird es aber sowas von langsam. Also mit einer Ausnahme, zu der kommen wir vielleicht später zum Achterteam, aber dann wird es ein so, also jetzt gar nicht böse gemeint, aber dann wird es echt ein Schneckenrennen beim Dotwatchen. Dann geht echt gefühlt nichts weiter. Das ist brutal und das ist auch im Rennen so, aber da merkt man es nicht so, weil da ist man mit so vielen anderen Sachen beschäftigt. Wenn man dann zurückblickt und schaut, wie viel hat man geschafft heute, merkt man schon, dass man langsam war. Aber im Moment kommt es einem gar nicht so langsam vor. Aber das ist echt jedes Jahr beeindruckend. Also dieses letzte Drittel, das ist so brutal.
Vor allem, wenn man selbst fährt, man ist ja permanent am Kämpfen und am Gas geben und man gibt alles. Natürlich realisierst du nicht, dass man langsam wird. Das sieht man nur, wenn man mit ausgeschlafenem Kopf irgendwie vor dem Bildschirm das Ganze mitverfolgt. Es war am Anfang wirklich irre, der Philipp hat am Wahnsinnstempo hingelegt. Ich habe ein paar alte Durchgangszeiten herausgesucht von mir. Also meine Finishzeiten waren immer zwischen 7 Tage 15 und 8 Tage 9 und ich habe mir da so eine von meinen mittleren Zeiten rausgesucht, die ziemlich genau auf 8 Tage hinkommen ist und da war der Philipp zuerst komplett dabei, teilweise sogar ein bisschen davor. Und dann habe ich gedacht, puh, jetzt könnte das vielleicht gelingen unter 8 Tagen. Aber der Trend hängt natürlich auch immer ein bisschen mit dem Wetter zusammen. Also man hat auf windy.com gesehen, da kann man ganz schön die Temperaturen und die Windrichtung, die Windstärke auch sehen und einfach die Wetterbedingungen, dass die Bedingungen zu Beginn halt günstig waren. Und das braucht es natürlich, wenn man eine richtig schnelle Zeit haben will. Aber die günstigen Bedingungen, die ändern sich dann natürlich mit der Zeit. Dass man 8 Tage lang Rückenwind hat, ist unmöglich. oder 8 Tage trocken bleibt, das ist eine totale Illusion. Und dann war der Philipp aber schon so weit im Vorsprung. Und der Thomas Mauerhofer aus Österreich war auf Platz 2. Und das war natürlich irre, weil wir waren ja im gleichen Jahr dabei, wo der Thomas den schweren Sturz gehabt hat. Der ist von einem Auto angefahren worden, obwohl er bei einer Kreuzung grün hatte und ein Auto ist bei Rot in die Kreuzung eingefahren und es ist zum Unfall gekommen. Er hat schwere Verletzungen gehabt an der Halswirbelsäule, ist in Amerika,
ich glaube es waren sogar mehrere Wirbeln gebrochen,
ist in Amerika operiert worden.
Halswirbel.
Und es war, glaube ich, eine Frage von Minuten, wenn die Rettungskette später Schwung aufgenommen hätte oder er später versorgt worden wäre, hätte er wahrscheinlich eine Querschnittslähmung erlitten. Und so ist er aber wieder gesund geworden, fit geworden und ist jetzt wieder am Start und war wahnsinnig schnell die ersten Tage und ist jetzt auch noch gut auf Finishkurs.
Wirklich, also nach dem, was da passiert ist, war er einfach unglaublich beeindruckt, ihn wieder auf der Startliste zu sehen. Dass er schnell fahren kann, das haben wir gewusst. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, dass er nicht deswegen am Start gestanden ist, ja, sondern er hat da eine offene Rechnung gehabt. Er hat da echt, also weiß nicht, ob er Glück gehabt hat, dass er überlebt hat oder Pech gehabt hat, dass er überhaupt zusammengefahren worden ist. Aber und das habe ich auch allen gesagt, die mir dann geschrieben haben, hey, warum wird er so langsam? Und ja, also für ihn ist es eher nicht um einen Sieg gegangen, zumindest nicht vorrangig, sondern für ihn geht's einfach darum, das zu finishen, dieses Kapitel abzuschließen. Und das ist echt beeindruckend, wie er das macht und dass er da nicht um einen zweiten Platz mit, er hat sehr, sehr lang mitgekämpft, aber dass er jetzt ein bisschen zurückgefallen ist und nicht mehr so mittendrin ist im Kampf um Platz 2, ist, glaube ich, verständlich. Und da muss man einfach diese ganze Geschichte dazu wissen im Hintergrund.
Die und Geschichte,
einfach beeindruckende
genau, die
Leistung.
Die Geschichte hat ihn noch mehr Facetten. Dieser Sturz ist 2018 passiert und er war dann 2019 wieder am Start, wollte das quasi gleich ein Jahr später wieder in Angriff nehmen, aber hat dann nach einem Tag oder sogar in der ersten Nacht das Rennen beendet, weil er einfach gesagt hat, er hat noch psychische und mentale Probleme gehabt, er hat noch Angst gehabt, das Radfahren in USA in der Nacht, das hat er dann doch psychisch noch nicht durchstehen können, was absolut verständlich ist nach so einem schweren Unfall. Und jetzt war dann viele Jahre mehr oder weniger nicht mehr zu erahnen, dass es doch noch mehr angeht. Und jetzt, quasi 7 Jahre später, hat er das wieder so weit, sich so weit in Form gebracht und auch seine Psyche so stabilisiert, dass er jetzt in der Lage ist, das Rennen wieder zu fahren. Und das ist echt großartig. Für ihn ist es allerdings noch nicht vorbei, sondern nicht im Ziel. Er hat noch ein Stückchen vor sich, aber so wie es bisher läuft, kann man sehr, sehr optimistisch sein, dass es dieses Mal schafft.
Ja, also ich glaube, da ist jetzt auch wirklich die Motivation da und der Biss da, das wirklich durchzuziehen.
Und ja, an der Stelle haben wir jetzt vom Thomas Mauerhofer eines seiner aktuellsten Updates, das er auf Instagram veröffentlicht hat.
Ja, grüß euch. Na, kurzes Update vom Ram. Ja, jeder weiß, der da mitfährt, dass es eine harte Partie ist. Ich habe es auch gewusst. Es ist ein 7 Tage super Grand. Aber seit Halfway-Point wartet mich Schwärmersnack. Jetzt sind Probleme am Hintern dazugekommen und massivste Probleme am Knie. Das zwingt mich im Moment zum Langsamfahren. Es ist aber weder das Projekt gefährdet, noch ist meine Gesundheit gefährdet. Ich fahre halt einfach langsamer und ja. Stalkt es mir weiter, schreibt es mir in die Kommentare, das pusht mir extremst. Ja, bleibt dran, wir werden das jetzt ins Ziel fahren, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Danke, bitte.
Ja, also sehr, sehr cool, sehr, sehr positiv. Also er ist ja schon mit Halskrause wegen Schirmersnack und wenn man dann auch bedenkt, dass bei seinem Unfall damals Wirbel gebrochen sind im Hals, ist es schon, also es ist unglaublich und wenn ihr euch vielleicht einmal auf sein Instagram schaut, es gibt ein Video, das sie aufnehmen, also da habe ich Gänsehaut gehabt, von dieser Kreuzung, wo dieser Unfall passiert ist, wo sie da nochmal genau an der Stelle vorbeikommen und dann weiterfahren. Also das war sehr, sehr beeindruckender Moment.
Ja, also lieber Thomas, falls du das hörst oder wenn Leute zuhören, den Thomas kennen, wir drücken die Daumen und feiern dich an, dass du das jetzt gut ins Ziel schaffst.
Wer heuer leider nicht am Start ist, ist die Elena Roch. Die war bereit dafür. Es hat leider heuer nicht sollen sein, aber auch sie lasst sie nicht unterkriegen, ist weiterhin brutal motiviert, sitzt jeden Tag stundenlang, auch bei der größten Hitze am Heimtrainer, bereitet ihr quasi ihr Comeback vor und ich denke, wir werden sie noch bei dem Rennen sehen und sie wird eine gute Rolle da spielen.
Also da kann ich mich nur anschließen, wir wissen ja, wie gut die Elena ist, wenn sie fit ist und deswegen bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn sie dann fit ist fürs RAM, dass sie da ein unglaublich gutes Rennen liefern wird und es wird hoffentlich nächstes Jahr soweit sein. So drücken wir natürlich
kein
alle
Druck von unserer Seite.
Kein Druck, aber Vorfreude. Hast du eigentlich, wenn wir gesagt haben, was bei dem Rennen alles sein kann, hast du das mitbekommen, der japanische Teilnehmer hat am ersten Nachmittag einen Sturz gehabt beim Class Elevator in dieser langen windigen Abfahrt.
Nein, hab ich nicht.
Ja, der hat dort einen Sturz gehabt, der jetzt nicht so dramatisch war, aber immerhin einige Abschürfungen und leichte Sturzverletzungen. Er ist dann noch weitergefahren, aber er hat dann bald danach müssen das Rennen beenden. Und das ist ja immer wieder, da fällt mir einfach immer die Szene ein, 2014 ist der Stefan Schlegel aus Deutschland dort auch gestürzt, weil das ist einfach eine Abfahrt, wo du je nach Wind und je nachdem, wie schnell du fahren möchtest, 70 bis 90 km/h auf jeden Fall erreichst und du fährst von ja, umwärts 20 Grad, dann hast du 1000 Höhenmeter durchgehend Abfahrt bis quasi auf fast 0 Meter Seehöhe nach unten. Es wird in jeder Kurve wärmer und heißer und unglaubliche Winde immer, einfach wahrscheinlich auch wegen einem Temperaturunterschied. Es kommt immer der Wind von der Wüste nach oben. Also die warme Luft steigt auf und du hast in der Abfahrt in jeder Kurve irgendwie eine Watsche von links oder rechts, einen Seitenwind und das kann natürlich sehr gefährlich sein. Und der Stefan hat damals einen schlimmeren Sturz gehabt, aber ist auch weitergefahren und hat das Rennen noch beendet. Und da hat es nämlich dieses Video gegeben von der RAM Media Crew, weil du es Team Strasser, also mein Betreuerteam, gerade kurz hinter mir beim Stefan vorbeikommen und haben ihm auch geholfen, kurz die Straße zu verlassen, aufzustehen, kurze Erstversorgung. Und der Stefan hat dann weiterfahren können, weil sein Team ist vorausgefahren. Und ja, so ähnlich ist es heuer wieder passiert. Allerdings hat der Teilnehmer aus Japan dann nicht fertig fahren können.
Ja, also wir lachen immer so ein bisschen über SRAM, dass du da teilweise Tage hast ohne einzige Kurven oder nur mit 93 Grad Kurven und auch die großen Abfahrten vom Wolf Creek Pass und so technisch nicht schwierig sind, aber es gibt eine wirklich tricky Abfahrt und das ist die vom Glass Elevator und die ist nach 100 Kilometer oder so, also direkt am Anfang vom Rennen und das ist wirklich eine Schlüsselstelle. Und bergab gewinnst das Rennen nicht und da muss man wirklich ein bisschen vielleicht Risiko rausnehmen, weil es echt schon drum ist, wenn da das Rennen schon beendet ist.
Ich schaue jetzt gerade auf der, schaust du das hin und wieder noch auf der ganz alten, ich meine, auf der RAM-Website ist alles altmodisch, aber die altmodischste Seite der RAM-Website ist sind diese Timetables, also die Timestation-Zwischenzeiten, nicht das Live-Tracking, sondern diese unübersichtliche Tabelle und da sieht man da die Did-Not-Finish-Meldungen. Es sind bisher erst 6, also 6 von 18 ist eh einiges, aber im Schnitt über die Jahre kann man sagen, 50% ungefähr ist die Finisher-Quote und da sind wir jetzt noch, in dem Jahr hat es noch ein bisschen weniger DNFs gegeben, aber eben der erste, der DNF gemeldet hat, war der Yusuke Ochiai aus Japan.
Ja, jedenfalls hoffen wir, dass es nicht allzu schlimm ist und gute Besserung. Aber ja, sehr schade, wenn das so früh passiert.
Reden wir noch ein bisschen über den Philipp Kaider.
Ja. Also, du hast es vorher gesagt, extrem schneller Start, zum Teil auch witterungsbedingt, aber ganz klar ist natürlich, wir wissen, was er kann, wie stark er ist, wie schnell er Rad fahren kann, wie aero er auch sitzt auf seinem Zeitfahrrad und gerade die ersten Tage, da hat man ja noch diese muskulären Probleme nicht so, da kann man auch wirklich tief in der Aero-Position sitzen und da ist man auch richtig schnell.
Ja, und der Philipp hat ja viele Jahre lang immer wieder das Thema gehabt mit dem Nacken. Also das, was jetzt der Thomas Meierhof, Also das, was jetzt der Thomas Mauerhofer hat, nämlich einfach die Ermüdung oder Verkrampfung oder Blockade der Nackenmuskulatur, dass du den Kopf nicht mehr aufrecht halten kannst, hat der Philipp auch beim Race Around Austria und bei anderen Events schon immer wieder gehabt und das, da haben wir uns voriges Jahr alle schon ein bisschen so, ja, gedacht, hoffentlich kommt er gesund durch, weil das ist halt seine, unter Anführungszeichen, Schwachstelle. Da hat jeder Mensch irgendwie seine Stärken, Schwächen und beim Philipp ist der Nackenbereich sicher nicht seine Stärke. Und er ist voriges Jahr dann auch im Prinzip die zweite Hälfte des Rennens nicht mehr am Zeitfahrrad gefahren, sondern am Rennrad und ähnlich war es auch heuer. Also man hat dann auf den Fotos immer öfter das Rennrad gesehen und immer seltener das Zeitfahrrad. Und dementsprechend sinkt dann natürlich auch ein bisschen der Schnitt. Aber das macht natürlich immer noch mehr Sinn, wie bis zum letzten Moment am Zeitfahrrad zu sitzen und die Nackenmuskulatur noch mehr zu strapazieren. Also das haben sie wahnsinnig gut gelöst, gleich wie letztes Jahr, ohne ganz schwerwiegende Probleme durchzukommen. Aber trotzdem war es dann so, dass man halt bei den Vergleichen der Zeiten gesehen hat, der Philipp ist solide schneller als letztes Jahr, aber so nach 5-6 Tagen hat man gesehen, er wird ein bisschen langsamer und er hat eigentlich kaum noch Vorsprung auf seine letztjährige Zeit. Also es kann sein, dass er vielleicht langsamer ist wie letztes Jahr. Das war dann am Ende irgendwie so die Hochrechnung und das war eigentlich auch das richtig Spannende an dem Rennen, weil die Platzierungen waren so klar und da hat man nur mal geschaut, welche Zeit kann sie ausgehen.
Ja, das ist sowieso, das gehört bei uns beim Ram-Schauen sowieso dazu, die Excel-Tabellen auspacken und schauen, die Zeiten vergleichen mit, also immer die Zeiten der Fahrer untereinander, also der Philipp mit dem Philipp seiner Zeit, aber auch mit dem Straps seiner Zeit oder mit anderen Finisher-Zeiten. Das ist immer, das finde ich total spannend und total interessant. Und es ist einmal so interessant zu sehen, wie die verschiedenen Pacing, unter Anführungszeichen Pacing-Strategien, aber dass es oft so ist, dass viele sehr, sehr schnell anfangen und dann in dieser Geschwindigkeitskurve einfach so ein Knick plötzlich drinnen ist und man richtig langsam wird. Aber die schnellen Zeiten sind dann doch meistens die sehr, sehr konstant sind und das Tempo von Anfang bis Ende durchzogen wird.
Ja, besonders konstant zum Beispiel ist ja der Alan Jefferson aus Australien. Der ist auch dafür bekannt, der fährt die Strategie immer, dass er relativ zurückhaltend startet und genügend Schlafpause macht. Und dann in der zweiten Hälfte des Rennens, also er wird nicht schneller, aber er wird halt auch nicht langsamer. Und das führt dazu, dass er dann einfach am Live-Tracking immer weiter nach vorn kommt. Und er ist jetzt mittlerweile ganz solide auf Platz 2, nachdem er lange Zeit Vierter, Fünfter gewesen ist und so. Das ist halt auch so ein Zeichen, wo man sieht, hey, diese Strategie macht schon Sinn. Also, ob man damit das Rennen gewinnen kann, das sei dahingestellt. Aber für ein schnelles, solides und wahrscheinlich gesundheitlich schonendes Finish ist es einfach super, diese Taktik zu fahren mit zurückhaltendem Start, viel schlafen. Und ein bisschen so ähnlich war es, glaube ich, auch, jetzt ganz kurzer Themenwechsel, bei der Tour Divide. man sieht einfach, dass der Victor Bassani hat jetzt ein Rennen geliefert. Ich habe es nicht im Detail mitverfolgt, es war unglaublich schnell. Ich habe nur darauf gewartet, dass er sie nämlich treffen, weil die Route des Race Across America und der Tour Divide kreuzen sich in Colorado. Und heuer hat nicht viel gefehlt, dass sie die zwei Teilnehmerfelder irgendwie da vielleicht in die Quere kommen. Das war sehr knapp. Und der Victor ist...
Da gibt es ein winziges Kuhdorf Del Norte in Colorado und die werden schön schauen. Zuerst kommt das Ram von West nach Ost und dann kommt die Tour Divide von Nord nach Süd durch. Jeweils komplett verrückte Radlfahrer und Radlfahrerinnen, die dort dann einkaufen werden.
Und ja, auf jeden Fall der Victor, bei dem sieht man es ganz deutlich, der schläft fast mehr als alle anderen. Also wirklich, der schläft wahnsinnig viel, verhältnismäßig für so ein Rennen. Und der fährt einfach unglaublich schnell bis zum Schluss. Der macht das alles, der macht jede Zeit, die er in Schlaf investiert, wieder wett durch höheres Tempo bis zum Schluss. Und der hat jetzt um 1,5 Tage den Streckenrekord verbessert. Um 1,5 Tage. Und der Streckenrekord, der ist seit Jahren auf einem ganz hohen Niveau. Und voriges Jahr hat ihn der Robin Gemperle aufgestellt. Und der ist jetzt sowas von zerstört worden, diese Rekordmarke. Unglaublich, ja.
Ja, also fairerweise, der Robin Gemperle hat eine kleine Umleitung gehabt. Der hat ein bisschen eine andere Route gehabt. Deswegen sind die zwei Zeiten nicht direkt vergleichbar. Aber der vorige Rekord war ja vom Justinas. Und den hat er, also er hat beide, er war schneller als beide.
Und eigentlich wollte ich das jetzt nur so zwischen einwerfen, so zum Thema Schlafstrategie, weil wer absolut nicht diese Schlafstrategie verfolgt, leider ist der Valerio Zamboni. Und ich habe mit ihm voriges Jahr im Spätsommer, Herbst einmal längere Zeit telefoniert und da haben wir einfach ein bisschen geredet über Ram und Training und alle möglichen Dinge. Und da hat er mich auch gefragt, wie das mit dem Schlaf funktioniert und warum das bei mir immer funktioniert hat mit ganz, ganz wenig Schlaf. Und bei ihm macht es immer Probleme. Er ist so müde und im letzten Drittel des Rennens hat er Halluzinationen und Schlafentzug und ist unkonzentriert und bleibt oft stehen und wird immer langsamer. Aber er nimmt leider die Tipps auch, ich habe ihm jetzt nicht ungebeten erklärt, wie er es richtig machen sollte, sondern er hat mich aktiv gefragt. Und meiner Meinung nach ist es vor allem in seinem Alter, glaube ich, ganz wichtig, weil er ist nicht 8 Tage unterwegs, er ist 13 Tage unterwegs. Du kannst vielleicht 8 Tage mit minimal Schlaf durchhalten. Ob das jetzt Vor- oder Nachteile hat, das ist dann immer wieder zum Überlegen. Aber zumindest, es ginge mit ganz wenig Schlaf 8 Tage lang, aber nicht 13 Tage lang. Und es ist viel besser, von Anfang an ausreichend zu schlafen. Aber leider hat er wieder seine Strategie gemacht, wie immer. Und er hat 50 Minuten geschlafen pro Nacht. 50 Minuten. Und jetzt, nachdem eine Woche vorbei ist, hat er halt wieder seine Probleme und kämpft mit der Müdigkeit und stellt jetzt anscheinend um auf längere Pausen. Aber es wird jetzt halt mit der Karenzzeit so knapp werden, dass ich ehrlich gesagt nicht optimistisch bin, dass er die 13 Tage noch schafft.
Klassischer Fall von Hummelmodus, einfach im Rennfieber am Anfang, sicher, es geht eine Zeit lang gut, aber und es ist halt auch, man kann diesen Schlaf nicht aufholen, man kann nicht vorausschlafen und man kann das dann auch, wenn man mal so drinnen ist, während dem Rennen nicht mehr aufholen. Es ist nicht so, dass man dann einmal 6-7 Stunden schlaft und dann wieder auf dem Niveau ist, wie wenn man von Anfang an länger geschlafen hat. Das funktioniert einfach nicht.
Werbung. Seitdem wir unseren Podcast gestartet haben, Flo, bin ich so richtiger Podcast-Fan geworden. Also ich habe mir jetzt einige Formate gefunden, wo ich echt immer wieder und sehr gern reinhöre. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt von Andreas Sator.
Seitdem wir unseren Podcast machen, werde auch ich ständig auf genau diesen Podcast angesprochen und mir werden immer wieder Links geschickt, der Podcast wird mir immer wieder empfohlen und ich höre auch selbst wirklich gern rein.
Ich finde es halt echt super, weil ich meine, wir reden natürlich sehr viel übers Radlfahren, aber andere Themen sind ja genauso interessant und ich denke, so für Allgemeinbildung und generell Wissen ist es super, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert und Erklär mir die Welt bespricht jetzt sehr oft Themen aus Politik, aus Umwelt, Nachhaltigkeit, aus Wirtschaft, aus Weltgeschehen und der ist halt sehr gut recherchiert in einer sehr gut verständlichen Art und Weise und das Motto des Podcasts, dass er uns helfen soll, die Welt besser zu verstehen. Also zumindest bei mir gelingt es hervorragend.
Ja, also ich finde es, also die Themenauswahl extrem spannend, extrem vielseitig. Es sind immer wieder Themen dabei, wo ich gar keine Ahnung habe und es ist wirklich extrem zugänglich aufbereitet. Es sind so wirklich die Fragen, die ein Laie wie ich dann auch stellen würde oder die mich interessieren würden. Also es ist wirklich Horizont erweiternd, würde ich es fast nennen.
Die 400. Folge von Erklär mir die Welt kommt jetzt am 23.06. online. Den Podcast gibt es seit 8 Jahren und das Jubiläum gehört gefeiert. Und eine Episode, auf die wollen wir ganz besonders hinweisen, weil ich glaube, die ist für alle, die Sitzfleisch mögen, auch sehr interessant.
Ja, und das wäre die Folgennummer 306. Erklär mir deine Radweltreise mit Tanja Willers. 400 Folgen sind wirklich viel. Straps, vielleicht kannst du deine Lieblingsepisode wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht irgendeine Episode, die dir irgendwie im Kopf geblieben ist, an die du dich gern zurückerinnerst.
Ich weiß es noch ganz genau. Es war 2023. Es war Frühling. Ich bin in Montenegro gewesen, Radl fahren und bin zwischen Nikšić und Podgorica gefahren und habe mir eine Folge angehört über die Inflation. Das war 2,58 und seitdem habe ich verstanden, warum Inflation nichts Schlechtes ist, sondern warum es in einem gewissen Maß sinnvoll ist, dass Dinge mit der Zeit ein bisschen teurer werden.
Ich kann mich sehr gut erinnern an die Episode mit Franz Fieböck, österreichischer Astronaut. Und nachdem ich wie jedes Kind davon geträumt habe, Astronaut zu werden, habe ich mir das natürlich sehr, sehr gern angehört.
Zumindest Podcaster bist geworden.
Immerhin, ja.
Wir können euch den Podcast wirklich empfehlen und besonders
Erklär mir deine Radweltreise, Folge 306, überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
Wer auch noch unterwegs ist, sind unsere deutschsprachigen Nachbarn aus Deutschland, der Bottle-Klaus, Klaus-Henning Schulke, auch zum wiederholten Male am Start, den haben wir vor 2 Jahren ein bisschen genauer vorgestellt. Und Pavel Novak, der Priester ist. Und jetzt haben wir letztes Mal Feedback der Woche gehabt, gell, vom Bruder Stefan. Dann haben wir die Episode gemacht mit der Schwester Kerstin Marie und jetzt ist der Priester Pavel Novak beim RAM. Man sieht, wie beliebt dieser Sport mittlerweile ist und dass er Menschen mitmachen, wo man sich nicht von vornherein denkt, dass da sportliches, leistungsbezogenes Radfahren so auf der Tagesordnung steht. Das ist echt großartig.
Jetzt müssen wir nochmal zurückkommen zum Philipp. Dann möchten wir ganz kurz noch über die Teams sprechen, aber du hast, glaube ich, ein bisschen Sprachnachrichten hin und her geschickt mit Philipp und das hören wir uns jetzt, glaube ich, mal an.
Dere Philipp, servus, Alter. Hey, es ist unglaublich, wenn man reinschaut, RAM Live Tracking. Oh, es schaut aus, als wäre es schon fast durch, aber es ist natürlich immer noch weit. Und du kannst dir vorstellen, in Österreich geht es wieder ziemlich ab. Ich war heute gerade in einem Radlgeschäft in der Früh und sofort war das Gespräch, hey, wie schaut's aus beim RAM, was gibt's Neues, weißt du was, wie läuft's und so. Also, es fiebern sehr, sehr viel Leute mit. Und wahrscheinlich wirst du schon erschlagen von Interviewanfragen, so die kleineren Medien, ORF, Eurosport, BBC, Bezirksplatz, Mistelbach, Radio Wolkersdorf oder Playboy Magazin. Keine Ahnung, aber das kannst du jetzt einmal alles vergessen, weil jetzt meldet sich der richtig Große in Österreich, nämlich der Sitzfleisch-Podcast. Hey. Und na, vielleicht hast du kurz einmal Zeit, wenn es da langweilig ist, wenn du gerade einen Durchhänger hast, ein bisschen was zu erzählen, wie es gerade geht, wie es gerade läuft, wo du gerade bist. Weil ich hätte jetzt geschätzt, so zwischen ein Tag, eineinhalb Tag grob liegen noch vor dir und es schaut halt so leicht aus. Du hast ja irgendwie einen Tag Vorsprung und du fliegst durchs Land, aber ich vermute mal, dein Popo wird wehtun, ein Knie wird wahrscheinlich wehtun, Schulter, Nacken werden wahrscheinlich so verhärtet sein wie die Krusten von einem Gürteltier, das am Straßenrand liegt. Genau. Wie geht's?
Tiere, Straps. Also, ich bin gerade bald einmal beim Abschnitt Cumberland Hancock. Das ist genau der Abschnitt, wo ich letztes Jahr geglaubt habe, das ist 200 Kilometer früher und bin da aufgepresst. Der Annahme, das sind die Appalachen, waren sie aber nicht. Heuer war es. Das heißt, ich habe da ca. 360, 380 Kilometer bis nach Atlantic City. Ja, wehtun tut recht viel, ganz viel dahinten. Immer wieder Schultern, Nacken, was am meisten zu schaffen macht, ist eigentlich, dass der kumulierte Schlafentzug oder die Etappen, in dem der kumulierte Schlafentzug zuschlägt, immer kürzer werden und dass man immer weniger dagegen machen kann. Hintern haben wir so insofern in den Griff gekriegt, dass ich die original Xandi Meixner Couchauflage, wie man in den Sattel gestülpt hat, schaut aus wie ein Helmkondom nur für den Sattel. Und der Kali, mein Arzt, hat gemeint, es wird dadurch schon wieder besser, sprich, er würde mir empfehlen, wenn ich in Atlantic City bin, Race Across the East noch zum Fahren. Wenn ich das fertig habe, dann ist der Hintern auch wieder gut benannt.
Ich hab diese Nachrichten eben gestern an Philipp geschickt. Ich war selbst Radlfahren. Man hört, wenn man genau hinhört, also bitte nicht zurückspulen, so genau muss man eh nicht hinhören, aber meine Kette muss wieder mal ins Kettenwachs getaucht werden.
Es ist total witzig, wie du die Geschichte erzählst. Du warst in einem Radlgeschäft und die Leute haben dich aufs RAM angesprochen. Wir zwar haben uns so getroffen im Radlgeschäft und wir zwar haben über das RAM gesprochen, aber natürlich.
Nicht nur wir. Also,
das stimmt schon, ja. Also es haben tatsächlich noch ein paar andere nach dem RAM gefragt. Aber.
Ja, ich wollte den Philipp motivieren und er muss Nettes erzählen.
Jetzt ist er schon im Ziel, jetzt kann er die Wahrheit
erfahren. Es hat natürlich wahrscheinlich in Graz hat's schon jemanden gegeben in der Straßenbahn, der gerade nicht das RAM verfolgt hat. Also jeder hat es nicht verfolgt, aber doch viele.
Ja.
Mir gefällt es immer, dass er noch sehr viel Sinn für Humor hat. Und wir haben, es sind da in Wirklichkeit ein paar Stunden vergangen zwischen den Nachrichten. Also ich hab das ans Handy geschickt, was in seinem Betreuerauto liegt und mit dem Zusatz, hey, bitte lasst euch Zeit, wenn die Situation passt, wenn es einmal bergauf geht oder wie auch immer, dann vielleicht im Laufe des nächsten Tages würden wir uns freuen für der Flo und ich, wenn wir das abspielen dürfen. Und ja, taugt man dann immer sehr, wenn man merkt, da ist die Stimmung noch gut und Sattelkondome habe ich jetzt auch zum ersten Mal erfahren, dass es das gibt, so ein Gelkondom für den Sattel. Klingt irgendwie unangenehm, aber wahrscheinlich in der Situation genau das Richtige.
Ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich habe die Fotos schon gesehen und ich kenne auch die Variante von der Xandi, das sie fährt. Ich glaube, du hast einfach einen riesigen Sattel dabei gehabt, da haben wir Sattel wechseln müssen, wenn es soweit war. Er hat einfach was zum, einfach so eine Auflage quasi. Ja, und wenn es hilft, und es ist dann wirklich, also die letzten 400-500 Kilometer sind halt nicht mehr pretty. Da geht's halt wirklich ums reine Überleben. Und da tut man, was man tun muss. Also ja. Der Sevi hat seine Lenker damals mit Verband nochmal gewickelt, dass sie weicher werden, weil er so Beschwerden in den Händen gehabt hat. Also man tut, was zu tun ist, um das irgendwie fertig zu fahren. Aber die Schönheitspreis gewinnt man nicht mehr am letzten Tag oder letzten eineinhalb Tag.
Ich glaube, ich werde zum Beispiel bei dem Witz vom Sportarzt ein bisschen, weiß ich nicht, schlecht gelaunt gewesen, möglicherweise so, ja, musst du nochmal ein Stückchen Retour fahren, dann wird der Hintern noch besser, wenn er im Laufe der Zeit wieder anfängt, sich selbst zu heilen während der Fahrt. Also ein gewisser Humor am Ende ist gut, aber bei gewissen bei einer gewissen Art von Pointe bin ich manchmal ein bisschen allergisch gewesen.
Ja, also auf den letzten 200 Kilometern war nicht mehr zu scherzen.
Nein.
Es war auch keine Sekunde lang zu sagen, es ist nicht mehr weit. Es ist auch wirklich, so blöd es klingt, und von außen denkt man sich, jetzt ist er 5000 Kilometer gefahren, 200 schafft er auch noch, aber wenn man im normalen Leben 200 Kilometer fährt, das ist ein Tagwerk, du brauchst einen ganzen Tag dafür, und das ist schon weit. Und wenn man 200 Kilometer einfach so einmal fährt an einem Tag, dann ist man zu Recht stolz auf sich, und da hat man einiges geschafft, und deswegen ist es auch recht ungerecht, dann zu jemandem zu sagen, der 7 Tage am Radl sitzt, es ist nicht mehr weit.
Bitte hör sofort auf damit, ich bin jetzt schon wieder schlecht gelaunt, bin ich den Spruch her. aber ja, das Gespräch mit Philipp hat natürlich noch eine zweite Runde gehabt.
Bevor im Start hört man oft so Interviews, wo es um die Ziele geht, gell? Und da hast du ja, nein, ich möchte gesund durchkommen in erster Linie und Spaß haben. Und über die Platzierung, über die Zeit mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Ich kann das voll nachvollziehen. Nur es ist dann halt in Wahrheit so, wenn du 7 Tage am Radl sitzt, 22 Stunden am Tag Radl fährst, kurze Schlafpausen hast, hin und wieder einen seltenen Powernap und eigentlich kaum Stehzeiten, dann ist halt einmal so richtig viel Spaß permanent. Und jetzt ist bei dir nur so, dass du so gut liegst, und ich glaube, es wird viel Leute interessieren, wie bleibst du jetzt noch motiviert? Was treibt dich jetzt noch an? Du weißt, du kannst 12 Stunden in ein Hotel einchecken und bist immer noch in Führung. Aber du ziehst es trotzdem weiter durch, du gibst weiter Gas. Wie schaffst du das? Und hast du doch irgendwie so ein Ziel gehabt, eine bestimmte Zeit oder deine letztjährige Zeit verbessern oder irgendeinen Marschplan? Weil das ist natürlich cool, aber es kann nicht auch Druck aufbauen. Und wenn du hinter der Zeit bist, ist es nicht unbedingt gut für die Motivation. Also denkst du wirklich nur an den Moment oder schon an die finnische Zeit? Und wie bleibst du im Kopf so stark?
Servus. Und ja, Zielsetzung war natürlich die primären Ziele, wirklich gut durchzukommen und eine möglichst gute Platzierung. Da habe ich mir jetzt gar nicht viel Druck gemacht. Das hat sich ja sehr schnell herauskristallisiert, dass man sich doch vorne mitmische und dass ich bei den Anfangszeiten sehr schnelle Durchgangszeiten gehabt habe. Und dann haben wir uns natürlich das Ziel gesteckt, ja, vielleicht schaffen wir es, dass wir die Zeit verbessern. Und auf das haben wir eigentlich hingearbeitet. Das hat sich jetzt zum Schluss aus immer mehr herauskristallisiert, dass sich das nicht ausgeht, weil ich heuer außen, nach hinten außen relativ viel Einbrüche gehabt habe und Powernaps gebraucht habe und Stehzeiten gehabt habe. Und das Ziel haben wir jetzt verworfen und wollen einfach Sachen ausprobieren, weil es ist ja noch vorne, nach hinten voll abgesichert. Und das nutzen wir jetzt und probieren einfach neue Sachen aus, was uns vielleicht in der Zukunft helfen können. Und gleichzeitig, wie motiviere ich mich, also im weiter Druck einfach. Ich will halt, dass das Team nicht unnötig hinter mir her eiern muss, sondern dass die möglichst schnell zum Feiern kommen. Auf das freuen wir uns auch schon sehr. Und ich glaube, das ist eine Verpflichtung mir gegenüber dem Team, dass ich so gut Druck, wie es eben geht. Und wie es geht, ist sehr abhängig, auch tagesabhängig. Und kann man eh oft nicht beeinflussen. Aber wenn das Team merkt, dass man sich bemüht, dann hat man schon alles richtig gemacht.
Sehr schön. Man merkt, und ich glaube ihm das auch, und das ist auch der Lernprozess, den er gemacht hat, weil wenn er sich zum Ziel gesetzt hat, zu gewinnen, dann hat er es wirklich oft, also da hat er sich selbst so einen Druck gemacht, an dem er oft gescheitert ist, und das ist echt gut zu sehen, dass er das Selbstbewusstsein hat, seine Leistung richtig einzuschätzen und wissen, dass er auf Sieg fahren kann, aber sich nicht selber so den Druck macht, dass er verhärtet und dann dran scheitert. Also das ist echt cool zu sehen, was der Philipp da auch mental geleistet hat.
Absolut, ja. Und das war ja zu der Zeit, wo er relativ, also unter Anführungszeichen langsam geworden ist, wo er quasi den Vorsprung auf seine Vorjahreszeit ein bisschen eingebüßt hat, wo er dann ziemlich gleich war wie letztes Jahr. Und dann habe ich eben diese Sprachnachricht von ihm bekommen. Und das Interessante war, dass er kurz danach wieder angefangen hat, schneller zu werden. Also es war wirklich scheinbar so, als hätte er quasi mit dem Loslassen von dem Ziel oder mit dem Druck abbauen ein bisschen befreit drauf losfahren können wieder. Und das hat mir jetzt dann echt wirklich beeindruckt, wie er am Schluss nochmal Gas gegeben hat. Und wir haben jetzt noch eine dritte Runde an unserer kleinen oder von unserer kleinen Konversation.
Hey Alter, jetzt wollte ich nochmal gerade reinschauen vorm Schlafen gehen, wie es da geht und die vielleicht daran erinnern, dass du jetzt, was du wirklich in den Appalachen bist, nicht drauf vergisst, dass die Etappe von Cumberland nach Hankook die ist mit die vier wüden Anstiege und dass das die Juri Robic Special Award Etappe ist und dass du bitte vielleicht nochmal richtig Gas gibst. Und wo siege ich jetzt? Alter, du bist da schon durch, du hast laut den Timestation-Statistiken über 30 Schnitt dahin brennt, das ist ja unglaublich geil. Also Wahnsinn, wie du jetzt zum Schluss nochmal Gas gibst. Anscheinend, offensichtlich hat sich das gelohnt, dass du dein Ziel nochmal ein bisschen umformuliert hast und jetzt da, wo du selber keinen Druck mehr machst, nochmal richtig befreit drauf losfahren kannst. Also wirklich, wirklich cool. Und da möchte ich nochmal sagen, ich finde es persönlich von dir voll fein, dass du sagst, hey, die Hauptmotivation ist jetzt in dem Stadium vom Rennen, aus Respekt gegenüber dem Team, die alles für dich geben, damit du gut durchkommst, dass du auch nochmal alles gibst. Das ist echt, echt cool zu sehen. Und da möchte ich dich nur dran erinnern oder dir sagen, dass der Flo und ich auch gespannt worden, weil wir haben gesagt, wir machen die Podcast-Aufnahme erst, wenn du im Ziel bist. Und du machst uns auch damit ein bisschen eine Freude, wenn du nochmal richtig andruckst und wir dann die Mikrofone einschalten können und übers RAM berichten können. Ja, hey, auf jeden Fall, wir drucken da vollgas die Daumen. Der Flo und ich drucken die Daumen. Ich glaube, alle oder ganz viele Leute in Österreich drucken da die Daumen. Und ja, zieht es durch, bleibt stark und lasst jetzt nichts mehr anbrennen am Schluss. Aber trotzdem habe ich noch eine letzte Frage. Wir wissen irgendwie alle, dass körperliche Fitness wahnsinnig wichtig ist, dass mentale Stärke eine große Rolle spielt, dass ein super eingespieltes Team entscheidend ist. Aber was würdest du sagen, welchen Stellenwert oder welchen Anteil an dem guten Rennen hat deine Toilettenstrategie, weil es wird alles optimiert, das Radl wird optimiert, es ist alles leicht geworden, es ist alles aerodynamisch geworden, die Sitzposition ist perfekt und du hast jetzt auch die Toilettenstrategie verbessert. Wenn ich zurückdenke, von irgendwie hocken in der Pampa mit Oberschenkelkrämpfe bis hin bei mir zumindest zum ersten Feuerstuhl, weiter ist meine Evolution nicht gekommen und du hast jetzt irgendwie so aerodynamisch optimiertes, leichtes Zelt rund um deinen Thron aufgestellt. Wie wichtig war der Aspekt und was glaubst du, ist da in Zukunft noch möglich? Kann man das noch weiterentwickeln und hast schon ein Patent auf das angemeldet?
Ja, du, das habe ich von dir gelernt, dass man dann einmal alles zurückgibt und das mache ich jetzt fetze gerade Pennsylvania raus und schauen wir, was sich da noch alles ausgeht. Ja, zu unseren Scheißeisel-Verbesserungen. Das ist ja eh schon die Königsklasse, nur ein paar Verbesserungen gibt es wirklich. Weil wir haben festgestellt, es kann nur jeder Zehnte das Zelt wieder zusammenlegen. Ja? Das heißt, wenn du nur 9 Leute bist, sehr wahrscheinlich, dass du das vielleicht nicht zusammenbringst. Dann in Colorado bzw. Kansas ist so der Wind gegangen, dass das uns verblasen hat, das heißt, du brauchst immer wem das halt. Deswegen entwickeln wir gerade aufblasbare Betonplatten. Sprich, das Beste aus zwei Welten vereinigt, aufblasbar und Schwabi Beton. Ein bekannter italienischer Clan hat sogar schon Interesse gemeldet, weil sie die viel leichter dann die meisten irgendwas in irgendeinem See und Meer runterbringen. So irgendwie so hat er das gesagt. Die nächste Innovation ist, dass man sich nicht mehr den Sack wechseln muss im Fahrstuhl. Weiß nicht, vielleicht kennt der Flo das. Es gibt ja so eine Gerätschaft, das keiner braucht, aber jeder hat. Weißt du, da haust du die gebrauchte Windleine und steigst mit dem Fuß drauf und dann dreht du das Sackerl einmal so um 90 Grad, dass das gleich verschlossen ist und kein Geruch rausgeht. Braucht keiner, hat jeder und genau deswegen braucht man das auch, weil mit sowas macht man richtig Geld.
Ja, natürlich in jedem Erstausstattungspaket und in jeder Erstausstattungsliste steht dieser Windeleimer. Und da haben wir uns einen Full Fancy gekauft und wir haben gedacht, jede einzelne Windel wird in so einem eigenen verknoteten Müllsack eingesperrt, aber es kommen einfach alle in einen riesigen Beutel, also der ganze, er stinkt trotzdem, er steht jetzt im Gang, die Nachbarn haben wir frei, aber er steht nicht in der Wohnung.
Also ich sehe schon, Philipp und Flo, bitte, ihr kennt euch nach dem Rennen und einmal zusammenschließen und die Details genau besprechen. Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Ja, Philipp, Kaider und Crew, wir gratulieren euch aus tiefstem Herzen. Ganz, ganz große, starke Leistung, ganz, ganz großer Sport. Und alle, die noch unterwegs sind, wünschen wir natürlich alles Gute und wir wollen jetzt noch kurz über die Teams sprechen.
Genau, und wir haben jetzt da lang genug technische Probleme gehabt. Die SV Enge Sande sind gerade im Surfstadium eingefahren in dem Moment. Sie müssen jetzt noch 1,7 Meilen zum Finish, aber die Zeit ist jetzt genommen. Und das war ein wilder Ritt. Also wie wir vorher gesagt haben, das Dotwatchen im letzten Drittel bei den Solos ist immer so eine richtig zache Partie, aber die sind mit, bis vor ein paar Stunden haben die einfach einen 40er-Schnitt hingebrettert, sind komplett aero-optimiert da also unglaublich. Also die haben auch wirklich so die kleinsten Details, die sind immer auf Zeit vorangefahren. Natürlich, sie sind zu 8, du hast keine langen Stints. Trotzdem. Und sind den Wolf Creek Pass rauf mit Zeitfahrer, aber die Auflieger abmontiert, um Gewicht zu sparen. Und bergab auch ohne Auflieger, weil du brauchst sowieso beide Hände auf den Bremsen. Und wenn du nicht im Auflieger drin liegst, hast du einen Aero-Nachteil. Deswegen haben sie bergab auch nur mit der Basebar und haben dann wieder die Auflieger montiert. Also die sind wirklich durchorganisiert, die sind unglaublich geil gefahren und ja, sind in der letzten Stunde ist der Schnitt auf knapp unter 40 runtergefallen.
Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausholen. Es hat heuer zwei Achterteams am Start gegeben. Es hat auch schon Jahre gegeben, wo das 10 Teams waren oder so. Da war es natürlich auch von dem her ein bisschen spannender und heuer waren es 2 Teams, beide aus Deutschland. Und das Team No Limits hat natürlich mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen vor dem Rennen. Sehr viele prominente Sportler dabei, Rick Zabel, Robert Förstemann, Sebastian Trimborn, Fritz Meinecke, Joey Kelly war quasi so der Teamorganisator und er selbst mitgefahren ist. Und da war natürlich viel in den sozialen Medien mitzubekommen und erst, ich muss ehrlich sagen, erst am Tracker habe ich dann gesehen, es gibt das Team 801 SV Enge Sande. Und ich dachte, aha, kenne ich nicht. Und die waren aber den ersten 12 Stunden haben die 100 Kilometer Vorsprung gehabt. Und ich dachte, bitte, was ist da los? Das ist ein Wahnsinn. Dann habe ich mir das einmal durchgelesen, die Webseite und das Instagram-Profil und die Statistiken, die es gibt. Sie haben vor 2 Jahren schon das Race Across America Viererteam gewonnen und haben jetzt gesagt, ihr großes Ziel ist es, nebenbei, dass sie Spenden sammeln für einen guten Zweck, den Streckenrekord zu brechen. Und der liegt bei 5 Tagen, 1 Stunde und 52 Minuten aus dem Jahre 2022. Und das wollten sie unterbieten. Und idealerweise sogar unter 5 Tagen. Und allein die Zielsetzung ist ein Wahnsinn. Du hast dann einfach gesehen, die fahren dem anderen Team jeden Tag zwischen 150 und 200 Kilometer jeden Tag Vorsprung heraus. Und alle 8 von SV Enge Sande sind perfekte Zeitfahrer in einer perfekten Aero-Position. Die Hände vorm Helm, der Kopf quasi im Cockpit versenkt, gerader, waagrechter Rücken. Es ist ein Genuss gewesen, zuzuschauen, die ganzen kurzen Videos, die sie gepostet haben. Also wirklich Wahnsinn. Und hast du das mitgekriegt mit der Zeitstrafe und mit den fliegenden Wechseln?
Ja, also sie haben einerseits die große Challenge bei der Ram-Staffel. Tagsüber gibt es ja kein verpflichtendes Pacecar. Da kann man relativ fliegend wechseln. Einer steht am Straßenrand, der andere kommt, überholt von hinten, man klatscht ab und fährt weiter. Und das Pacecar schließt wieder auf. In der Nacht ist es aber so, dass die Regeln fix vorschreiben, der Fahrer muss immer im Scheinwerferlicht des Pacecars sein. Und die haben sie da.
Und wichtiger Zusatz, auch der von dem, der gerade noch wartet und noch dem, der quasi abgeschwungen hat oder ausrollt, auch der muss weiterhin im Scheinwerferlicht sein. Das heißt, du brauchst eigentlich logischerweise 2 Autos, damit beide beim Wechsel im Scheinwerferlicht bleiben.
Oder du machst das so, einer steht, andere fährt hin, beide sind im Scheinwerferlicht, einer steigt ins Auto ein, anderer steigt aus dem Auto aus und fährt weiter. Das ist so, wie es die Teams früher sehr, sehr oft
gemacht haben. Das kostet halt Zeit, ne? Da verlierst du pro Wechsel wahrscheinlich eine halbe bis eine ganze Minute.
Genau, weil du halt komplett, der eine bleibt komplett stehen und der andere muss quasi von null vom Stehen losfahren und dann irgendwie wieder auf Geschwindigkeit kommen und dann weiterfahren. Deswegen hat man ja früher oft gesehen, die relativ langen Stints in der Nacht. Also das sind die Fahrer dann teilweise eine Stunde, 2 Stunden draußen blieben, was natürlich auch nicht schneller ist als tagsüber, wo man 10, 15 Minuten Stints fährt, wo man richtig ballern kann. Und die haben, und soweit mir bekannt, waren es die ersten, die dann wirklich in der Nacht mit 2 Pacecars den Wechsel vollzogen haben, um da immer im Scheinwerferlicht zu sein.
Und sie wurden dafür gelobt. Das hat auf der Facebook-Seite des RAM, das ist auch so ein Hinweis, wie modern Race Across America ist, dass sie hauptsächliche Berichterstattung auf Facebook immer noch machen, wurden sie gelobt für diese innovative Strategie, um in der Nacht ohne Zeitverlust einen fliegenden Wechsel durchzuführen. Das ist explizit betont worden. Und dann irgendwo zur Hälfte des Rennens um den Halfway Point herum haben sie eine Stunde Penalty bekommen, weil sie in der Nacht die fliegenden Wechsel machen. Und da waren sie natürlich sehr geknickt. Es hat dann auch die Info gegeben, ja, es ist ein Race Official quasi da gewesen und er hat sich diesen Wechsel angeschaut und haben sie sogar noch mal demonstrieren müssen, damit er das wirklich einmal quasi mit beobachten kann. Und er hat gesagt, nein, das ist so nicht im Regelbuch vorgesehen. Es gibt einen Penalty. Und das ist halt schon sehr frustrierend. Und da habe ich ein bisschen zurückdenken müssen an mein erstes Ram. Da habe ich auch ähnliche Geschichte gehabt. Man hat vor dem Start die technische Abnahme, wo die Autos kontrolliert werden, ob alle Richtlinien erfüllt sind, die Sticker und die Vorsichtsmaßnahmen alle richtig installiert sind. Und man muss halt das Drehlicht nach vorne hin abkleben, dass quasi Verkehr von hinten die Drehlichter sieht, aber der Verkehr von vorne im besten Fall nicht, weil das würde sonst irritieren. Und wir waren bei der technischen Abnahme, alles okay, Stempel bekommen und dann im Rennen in der ersten Nacht sind wir aufgehalten worden von einem Official. Und der hat gesagt, das Klebeband ist zu dünn. Man sieht das Licht auch vorne noch durch. Der Gegenverkehr ist irritiert. Und dann haben wir ihm gezeigt, naja, wir haben bei der technischen Abnahme den Stempel bekommen. Das ist geprüft und das passt. Und er hat gesagt, nein, das passt nicht. Penalty.
Einerseits muss man mal froh sein, es gibt sehr, sehr viele ehrenamtliche Judges, die quer durchs Land fahren oder auch nur einen Bundesstaat abdecken oder halt rund um ihren Heimatort ein bisschen da als Official tätig werden. Aber natürlich fällt es da halt ein bisschen auch an der Einheitlichkeit und man muss auch dazu sagen, das Media-Team ist kein Official. Das heißt, das Media-Team kann dich schon einmal loben in einem Facebook-Post. Die letzte Entscheidung liegt halt dann beim Official. Aber dass das nicht einheitlich kommuniziert wird, ist natürlich sehr, sehr schade. Und sie waren jetzt auch, glaube ich, jetzt auch ohne diese einen Stunde knapp über dem Streckenrekord oder über den 5 Tagen zumindest. Und durch die eine Stunde Penalty haben sie jetzt auch den Streckenrekord knapp verpasst.
Ja, sie haben es leider knapp verpasst. Es war bis zum Schluss unglaublich spektakulär zum Zuschauen, auch wie sie durch die Appalachen gefahren sind am Zeitvorrat. Aber es gibt schon einen Faktor, nämlich es hat rund um Flagstaff, also in Arizona hat es Waldbrände gegeben, da ist die Strecke kurz umgeleitet worden oder das Auto ist laut Tracking ein Stück nach hinten gefahren und hat eine andere Route nehmen müssen. Es gibt immer wieder die Situation, dass für Routenänderungen dann Zeitgutschriften oder teilweise auch Penalties, also je nachdem, sagen wir mal, beim TCR würde man sagen Time Adjustments, also Zeitanpassungen werden noch vorgenommen und es kann schon sein, dass da noch irgendwo ein bisschen Zeit sich ändert. Aber mit einer Stunde Penalty wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen, wobei das kann oft noch ein paar Tage dauern, bis die endgültige offizielle Zielzeit feststeht.
Ja, aber das war ein unglaublicher Ritt und ich habe auch darüber nachgedacht, wenn man alleine mit dem Auto die Strecke fahren würde, dann halt auch die angemessenen Schlafpausen macht mit dem Auto, sagen wir so, LKW-Regeln, 8 Stunden fahren, 8 Stunden schlafen, dann schafft man es, glaube ich, nicht in der Zeit. Also das ist unglaublich. Also es war echt, neben natürlich den Solofahrern, die immer beeindruckend sind, aber das war echt spannend zu beobachten.
Ja, du musst dir vorstellen, jeden Tag 1000 Kilometer, oder? Ja. 960 oder sowas pro Tag. Und aufs zweite Team jeden Tag fast 200 Kilometer täglichen Vorsprung rausgefahren. Das ist schon echt irre. Und ich habe an der Stelle auch noch ein bisschen ein Feedback, weil es ist ja vor einigen Tagen am Montag eine bereits ausgestrahlte Folge von Sitzfleisch nochmal online gegangen, nämlich die Geschichte des RAM, Sitzfleisch History. Und falls ihr euch da draußen die Frage stellt, warum jetzt eine Episode hochgeladen wird, die bereits schon einmal gespielt wurde vor 2 oder 3 Jahren, weil wir immer wieder neue Hörer und Hörerinnen dazu kriegen, hat unser Podcast-Team entschieden, dass wir jeden zweiten Montag eine ausgewählte Episode hochladen, die es schon mal gegeben hat, die aber zeitlos ist, die interessant ist und die gerade irgendwie zur Saison und zum Thema passt. Und auf die Geschichte des Ram haben wir ein paar interessante Kommentare bekommen.
Feedback der Woche.
Und zwar hat auf YouTube Hustenzuckerl geschrieben. Wie steht ihr eigentlich zu der Thematik, dass das Ram gerade immer mehr zu einem Influencer-Hype-Event wird? Jedes Jahr starten Vierergruppen oder Achtergruppen mit YouTubern, wo dann der Eindruck entsteht, dass es den meisten gar nicht darum geht, eine Bestzeit zu schaffen, sondern einfach nur um das Erlebnis dabei zu sein. Ich sehe es einerseits als was Positives, weil man den Radsport bekannter macht und mehr in die Öffentlichkeit verschiebt. Andererseits frage ich mich, ob dabei dann nicht auch die Ernsthaftigkeit verloren geht. Fritz Meinecke, der bei euch schon zu Gast war, nimmt das Ganze auch sehr ernst. Andere dagegen haben nicht einmal extra dafür trainiert. Das wäre, als würde bei der Formel 1 ein Influencer-Team in Fiat Panda mitfahren.
Also ich sehe es hauptsächlich positiv. Diese mediale Aufmerksamkeit, die durch diese unter Anführungszeichen Influencer-Teams entsteht, ist sehr, sehr positiv. Dadurch kriegen auch, man kann auch schauen, also der SV Engesande, nachdem der erwähnt worden ist vom Fritz Meinecke, vom Rick Zabel, vom Basti Trimborn, auch die haben davon profitiert. Und ich sehe es positiv. Ich denke, jetzt, wenn man sich den direkten Vergleich anschaut zwischen den zwei Achterteams, dann sieht man natürlich schon, dass im anderen Team nicht alle acht sportliche Höchstleistungen abliefern. Aber es ist ein Achterteam und wenn man sich das gut aufteilt, dann fährt man in 5-6 Tagen 100, 200 Kilometer am Tag oder 50 Kilometer pro Tag. Und dafür muss man jetzt nicht extra trainieren. Und wenn man die Zeit und das Geld investiert, um so dabei zu sein, also 5-mal hintereinander 50 Kilometer auf 20 Minuten Stints verteilt, wenn man halbwegs fit ist, dafür muss man nicht extra Rad trainieren. Also muss man jetzt nicht sich jahrelang drauf gezielt vorbereiten. Mit einer guten, soliden Grundfitness ist es möglich. Und wenn man jetzt nicht den Rekord brechen will, sondern das einfach nur finishen möchte und Content kreieren möchte oder Spenden sammeln, dann sehe ich das nicht kritisch.
Ja, also 50 Kilometer pro Tag oder 200 Kilometer pro Tag ist grundsätzlich bei den Teams wichtig zu wissen, komplett frei zu wählen. Man kann so oft und so lange am Rad sitzen oder wechseln, wie man möchte. Es muss ja nicht jeder gleich viel fahren. Also, aber sagen wir jetzt einmal, zum Beispiel 800 Kilometer pro Tag, dann fährt jeder von den Protagonisten 100 Kilometer täglich. Als einfach nur so als Daumen mal Pi Abschätzung, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Aber ja, ich muss sagen, in meiner Brust schlagen auch zwei Herzen. Einerseits tut es mir ein bisschen weh, weil ich weiß, wie viel Aufwand dahinter steckt, wie viel finanzielle Hürden dahinter stecken, dass man das auf die Beine stellen kann, wie viel ernsthafte, jahrelange Vorbereitung da dahinter steckt. Und es gibt halt viele, die möchten das machen, würden das wahrscheinlich gut machen, aber bringen es einfach finanziell nicht auf die Reihe. Und dann ist es schon ein bisschen komisch zu sehen, dass dann halt Leute das machen oder eingeladen werden, die es vielleicht sportlich gar nicht so ernst nehmen. Aber andererseits muss man sagen, es spricht auch nichts dagegen. Das ist meine persönliche Emotion, die ich damit irgendwie verbinde. Aber wir haben gerade unlängst die Folge gehabt mit dem Franz Josef Lesser, wo er uns erzählt hat, wie das mit der Sportförderung, Sporthilfe, öffentlichen Geldern abläuft. Das ist hier nicht so. Niemand nimmt beim anderen etwas weg, wenn man dort mitfährt. Das haben sie selber finanziert, das haben sie selber auf die Beine gestellt, die haben das investiert, um da dabei zu sein. Und das sind keine öffentlichen Gelder, sondern das haben sie selbst erwirtschaftet, auf welchem Weg auch immer. Das ist einmal, glaube ich, wichtig zu sagen, selber bezahlt. Damit kann man das machen, wie man es machen möchte. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Team Enge Sande vergleicht mit Team Alpha, sie haben ja vorher andere Ziele gehabt und wahrscheinlich hat jedes Team ihr Ziel erreicht. Enge Sande wollte eine sportliche Höchstleistung abliefern, einen Streckenrekord aufstellen, Ziel unter Anführungszeichen erreicht, vielleicht um ein paar Minuten auf oder ab nicht. Und Team No Limits wollte eine gute Show abliefern und wahrscheinlich einen guten Film draus machen. Und auch das Ziel haben sie erreicht, weil sie haben eine gute Show abgeliefert.
Genau, und also auch, ich finde, sie haben auch super Insights gezeigt, wie läuft es hinter den Kulissen ab, wie schaut es im Wohnmobil aus, wo schlaft man im Wohnmobil am Boden zusammengekauert in irgendeiner Ecke. Und ja, ich finde, das ist das Formel-1-Beispiel passt gar nicht so. Ich würde es eher vergleichen mit den 24 Stunden von Le Mans. Und wenn man dann da in die Sportwagenklasse schaut, dann sieht man auch sehr, sehr viele, die sich da eingekauft haben, die dann auch jetzt nicht die besten Autofahrer sind und Autofahrerinnen, sondern oder überhaupt diese ganze Pro-Am-Kategorie bei den Ausdauer-Autorennen. Genau.
Du willst eine Frage, Flo, ich habe das nicht gesehen, dass Sie das Team Enge Sande angefeiert oder erwähnt haben in Ihrer. Ich habe nämlich nur einmal gesehen, so haben sie gezeigt, sie überholen jetzt ein Viererteam. Und da habe ich gedacht, das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wenig charmant. Dass man sie als Achterteam damit rühmt, dass man jetzt ein Viererteam überholt, die doppelte Leistung im Prinzip bringen müssen. Das habe ich ein bisschen komisch gefunden.
Naja, ich folge jetzt nicht allen acht aus dem Team, aber es haben mehrere der Teammitglieder vom No Limits Team immer wieder Stories von Enge Sande geteilt und darauf hingewiesen, was die abreißen. Also,
das finde ich schön. Und sie haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das Viererteam mit der Carlotta Schumacher, die wir auch schon kennen, Affe auf Bike und noch zwei weiteren Frauen, dass die auch wahnsinnig gut unterwegs sind. Damenteam aus Deutschland als Viererteam am Start.
Für einen guten Zweck.
Für einen guten Zweck.
Sammeln Spenden. Und ja, also ich bin unglaublich fasziniert von der Carlotta Schumacher. Wenn man sich jetzt die letzten Jahre von ihr anschaut, sie ist das Transcontinental gefahren von Roubaix nach Thessaloniki.
Von Roubaix nach Istanbul sogar, ist dann
mit dem Fahrrad nach Kirgisistan gefahren, um das Silk Road Mountain Race zu fahren, ist dann von dort weiter nach Hongkong gefahren mit dem Fahrrad, bis auf ein paar Grenzübergänge, die ganze Strecke mit dem Fahrrad von Kirgisistan nach Hongkong und fährt jetzt von der West an die Ostküste auch mit dem Fahrrad, natürlich jetzt in einem Viererteam, aber wenn sie ihr Strava Heatmap anschaut, hat sie, glaube ich, einen guten Strich einmal rund um die Welt und das finde ich schon sehr, sehr cool und sie liefert ja jetzt auch richtig ab, also jetzt auch sportlich unglaublich, also die fährt mit richtig Druck ihre Stints. Also wenn sie am Radl ist, dann geht richtig was weiter. Dann geht der Dot von dem Viererteam ordentlich nach vor.
Ja, es ist wirklich, wirklich schön anzuschauen, auch sehr authentisch, wenn man so die Social Media Postings mitverfolgt. Apropos fast eine Heatmap rund um die Welt, dass die Lael Wilcox ausgestiegen ist von ihrem Weltumrundungsrekordversuch, hast du mitbekommen, weil es einfach die Hitzewelle in Europa, in Frankreich hat sie aufgehört, einfach zu brutal war.
Ja, also und es ist nicht so, dass es jetzt wie beim Ram zwei heiße Tage ist und dann wird es besser, sondern es waren drei extrem heiße Tage und der Forecast war noch 10 weitere Tage. Es hat in Frankreich teilweise über 40 Grad gehabt auf ihre geplanten
Veranstaltungen Strecke. Sind abgesagt worden. Es ist von der politischen Seite her die Richtlinie gegeben, dass Veranstaltungen eben nicht stattfinden dürfen aus Schutz für die Bevölkerung. Also es ist Wahnsinn. Und wenn du auf windy.com schaust, Frankreich ist dunkelbraun. Nicht rot, sondern dunkelbraun, ja, weil es so heiß ist.
Ja. Sogar heute habe ich noch gelesen, wir sind ja jetzt mittendrin in dieser Hitzewelle, Alkoholverbot in Frankreich. Oder nicht Alkoholverbot, aber die nachdrückliche Empfehlung, keinen Alkohol zu trinken in der Hitze. Also es ist wirklich brutal. Ich leide auch so extrem unter der Hitze. Ich vertrage das auch ganz, ganz schlecht. Und wenn es wirklich über Tage so lang so heiß ist und man richtig schnell Radfahren will, dann wird es halt vielleicht sogar gesundheitsgefährdend. Und da ist es verständlich, dass sie aufgehört hat.
Und um das Thema abzuschließen, möchte ich einfach nur sagen, dass die sozialen Medien heuer sehr viel Spaß gemacht haben zum Beobachten. Voriges Jahr hat es eine Szene gegeben und jetzt komme ich nochmal auf den eher kritischen Kommentar zu den YouTubern und den Achterteams zurück. Voriges Jahr hat es eine Szene gegeben, die mir absolut nicht gefallen hat. Da ist eine Situation zelebriert worden und das war für mich absolut unerträglich. Das Bild, das da abgegeben wurde, eben von zwei Teilnehmern aus diesem Team, letztes Jahr waren sie eine andere Zusammensetzung, da ist es so dramatisch dargestellt worden und einfach schlecht dargestellt worden. Da hat es geheißen, hey, wir sind so geballert und es ist so krass und es ist so heiß und ich bin so zerstört und bin so fertig. Und dann hat man gesehen, dass gerade eine Infusion verabreicht wurde, zwar nur mit Salzlösung und Vitaminen, aber trotzdem, das die Botschaft, die da ausgeschickt wird, hey, wir sind so krass und wir geben so Gas und es ist so brutal, wir zerstören uns komplett, dass wir Infusion brauchen. Ich finde, das Bild ist ganz, ganz kritisch, dass man da gesehen hat, einfach nur, um ein bisschen mehr Action reinzubringen, um ein bisschen Drama reinzubringen. Das ist bitte nicht, wie Ultracycling ist. Ultracycling ist nicht fahren bis zur Selbstzerstörung, sondern es hätte auch gereicht, sich vorzubereiten, zu trainieren, sich an die Hitze zu gewöhnen, dann kann man ohne so einen Blödsinn das Rennen fahren. Und das war heuer wesentlich besser.
Ja, das finde ich auch. Also gerade in so einem Sport, der so ein gebeuteltes Image gehabt hat, jahrelang, da irgendwas mit Nadeln zu hantieren und egal wie medizinisch notwendig das war oder nicht, ist einfach schwierig. Und der Radsport erlebt jetzt gerade einfach so einen Boom und diese schreckliche Doping-Vergangenheit ist in der Vergangenheit, wo sie hingehört. Und es gibt eine neue Generation im Radsport, die hoffentlich und zum Glück nichts damit zu tun hat. Und so ein Bild dann einfach abzuliefern, ist sehr, sehr schade und ist heuer nicht mehr passiert. Also ich hoffe, das bleibt dabei.
Ich glaube, damit können wir jetzt dann unsere Episode abschließen. Ich habe jetzt nochmal quasi ein Feedback und zwar hat die Nina geantwortet, auch auf YouTube, nämlich auf den Kommentar davor. Und sie hat das so geschrieben. Sie findet nämlich, dass der Vergleich zu Formel 1 hinkt, denn diese sogenannten Influencer vorne im Vierer- oder Achter-Team. Das Vierer-Frauenteam mit Carlotta generiert Spenden für misshandelte Frauen und Kinder. Und ich finde, dass die Damen eine ganz, ganz gute Leistung bringen. Sie haben immerhin ein paar Stunden Vorsprung vor dem Achterteam No Limits aus dem Vorjahr, also auf die Vergleichszeiten aus dem letzten Jahr. Ich stelle mir aufgrund deiner Kritik eher die Frage, wo denn wirklich das Problem liegen soll. Oder anders gefragt, wenn dir zu wenig Profis dabei sind, wo sind die denn alle? Mag es sein, dass wesentlich mehr dabei sein möchten, aber aus Zeit, Geldgründen nicht teilnehmen können. Und wie viele Amerikaner fahren mit? Und warum sollen Leute als Influencer gelten oder warum sollen Leute, die als Influencer gelten, nicht teilnehmen? Denn dadurch, Fritz allen voran, wurde das RAM zigtausenden Menschen inklusive mir vorgestellt und wird mit Begeisterung verfolgt. Ohne diesen Einfluss würde ich auch Christoph nicht kennen, hätte seinen RAM-Film nie gesehen und könnte Philipp Keider nicht feiern. Ich selbst bin lediglich eine Crossbike-Fahrerin, die hin und wieder eine kleine Tour mit Begeisterung macht. Aber wie viele haben sich jetzt neue Räder gekauft oder mit dem Radfahren begonnen? Ist das jetzt schlecht?
Ja, eben, das ist das, was wir auch gesagt haben. Und weil es immer so, es klingt immer so ein bisschen despektierlich, wenn man die Leute Influencer nennt. Ich finde schon tatsächlich Content Creator das bessere Wort, aber wenn man das Wort Influencer ernst nimmt und sie da Leute wirklich so influenzen, dass sie zum Radfahren kommen, dann bin ich der glücklichste Mensch. Ich freue mich über jeden und jede, die sich auf ein Rad setzt.
Und damit wir uns morgen aufs Radl setzen können, oder wir beide, ich glaube, müssen wir heute Schluss machen.
Genau.
Es rammt läuft
aufhören,
weiter.
Nicht bitte. Aufhören, das Ram zu verfolgen.
Bleibt.
Es sind noch einige auf der Strecke. Wir haben die Geschichte von Tom Mauerhofer erzählt. Es sind einige coole Geschichten. Schaut euch die Profile der Leute an. Hört euch nochmal an, was wir über den Bottle Klaus erzählt haben. Verfolgt natürlich das 4Women-Team, die sehr, 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 sehr spannend sind und auch ordentlich Leistung erbringen. Und ja, hört wieder rein in einer Woche bei uns.
Und schaut in die Shownotes, tut ein paar Links, um das Ram noch weiter zu verfolgen. Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.